SRF 3.
Kurz vor der US-Präsidentschaftswahl reaktiviert das FBI die Ermittlungen gegen Hillary Clinton. Ihre Anhänger befürchten ein politisches Manöver. Mit ihren Abbauplänen bei Filialen und Personal hat die Post diese Woche Schlagzeilen gemacht. Die Chefin verteidigt ihr Vorgehen entschieden. Bei anstößigen Werbungen können wir in der Schweiz die Lauterkeitskommission anrufen. Zum 50. Jubiläum jetzt gibt es aber nicht nur Anlass zum Feiern. Im Norden ist es heute teils neblig, teils sonnig bei etwa 10 Grad. In den Alpen und im Süden gibt es viel Sonne bei 12 bis 17 Grad. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Hillary Clinton war angesichts der guten Umfragewerte im US-Wahlkampf schon halb in Feierlaune. Nun grätscht ihr das FBI dazwischen. In der E-Mail-Affäre seien neue Dokumente aufgetaucht, die untersucht werden müssten, heißt es. Deren Inhalt ist allerdings noch unklar. Es könnten theoretisch Kuchenrezepte darin stehen oder tatsächlich brisante Details. Manch einer in Amerika fragt sich, hat das FBI zu Recht jetzt informiert, ganz kurz vor der Wahl, oder steckt politisches Kalkül dahinter, das Clinton schaden soll? Jan Bösche fasst die Lage zusammen.
Diese Nachricht konnte Hillary Clinton nun wirklich nicht gebrauchen. Sie hatte gedacht, im Juli hätte das FBI seine Ermittlungen über ihre E-Mail zu den Akten gelegt. Es ging um ihren privaten E-Mail-Server, den sie als Außenministerin genutzt hatte, und darum, ob sie damit gegen Geheimhaltungsvorschriften verstoßen hatte. Nun hat das FBI neue E-Mails gefunden, untersucht wieder. In einer eilig anberaumten Pressekonferenz sagte Clinton: Der Direktor hat gesagt, er wüsste nicht, ob die E-Mails bedeutsam seien. Ich bin überzeugt, was auch immer sie sind, sie werden die Schlussfolgerungen vom Juli nicht ändern. Darum ist es zwingend, dass das FBI das Thema erklärt, ohne Verzögerung. Die Ankündigung des FBI-Chefs James Comey ist in der Tat vage. In einem Brief an Kongressabgeordnete schrieb er, es seien E-Mails gefunden worden, die für die Clinton-Ermittlung sachdienlich sein könnten. Ob sie bedeutsam seien, können er noch nicht einschätzen. Man werde sie weiter untersuchen. Laut Medienberichten stammen die neuen E-Mails von einem Computer, der Huma Abedin gehört, einer der engsten Clinton-Mitarbeiterinnen. Sie hatte früher auch im Außenministerium gearbeitet. Gegen ihren Mann wird ermittelt, weil er einer 15-Jährigen sexuell eindeutige Nachrichten geschickt haben soll. Bei der Durchsuchung waren die Ermittler dann offenbar auf E-Mails aus Clintons Zeit als Außenministerin gestoßen. Bei Demokraten stieß das Verhalten des FBI-Chefs auf Unverständnis. Die demokratische Senatorin Dianne Feinstein kritisierte, die Ankündigung sei zu vage. Es gebe die Tradition, dass solche politisch sensiblen Ermittlungen kurz vor einer Wahl mit äußerster Vorsicht behandelt würden. Clinton-Unterstützer Paul Begeller sagte bei CNN, die E-Mails hätten Clinton schon immer geschadet. Wir reden nicht über Dinge, die Hillary helfen könnten. Aber ich glaube, es ist schon eingepreist. Wähler in dieser unschönen Wahl sind bei, ja, Hillary hat E-Mails falsch gehandhabt. Trump wird vorgeworfen, Frauen falsch gehandhabt zu haben und schlimmer. Für Republikaner sind die neuen Ermittlungen dagegen gute Nachrichten, nachdem es in den letzten Wochen immer mehr um Donald Trumps Verfehlungen gegangen war. Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Paul Ryan sagte, die FBI-Entscheidung sei überfällig, weil Clinton so leichtsinnig mit E-Mails umgegangen sei. Offen ist allerdings, was dabei herauskommt, wie sensibel die gefundenen E-Mails sind und ob es bis zur Wahl überhaupt noch ein Ergebnis gibt.
Jetzt ins Nachrichtenstudio zu Dominic Rolli. Bei zwei Bombenanschlägen im Nordosten von Nigeria sind mindestens 9 Menschen getötet worden.
Zwei Selbstmordattentäter hätten sich bei einem Flüchtlingslager in die Luft gesprengt, teilten die Behörden mit. Im Flüchtlingslager bei der Stadt Maiduguri leben mehr als 16.000 Menschen, die vor Boko Haram geflohen sind. Eine zweite Explosion ereignete sich gegenüber eines Benzinlagers einige Kilometer entfernt. Der Papst hat den Schweizer Bischof Charles Morero in eine der Zentralbehörden der römisch-katholischen Kirche berufen. Er sei neu Mitglied der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung im Vatikan. Das teilt Moreros Diözese Lausanne, Genf und Freiburg mit. Die Kongregation überwacht unter anderem, ob Messfeiern richtig abgehalten werden. Die Mitglieder der kirchlichen Behörde werden vom Papst jeweils für 5 Jahre berufen. Der Wirbelsturm Matthew hat in Haiti Schäden von fast 2 Milliarden Dollar angerichtet. Das teilte das haitianische Wirtschaftsministerium mit. Es bezieht sich auf Zahlen der Weltbank. Damit belaufen sich die Schäden auf rund 1/5 des Bruttoinlandproduktes des Landes, das zu den ärmsten der Welt zählt. Beim Sturm Anfang dieses Monats kamen über 500 Personen ums Leben. Hunderttausende sind auf Hilfe angewiesen. Zehntausende von Trauernden haben sich in Bangkok versammelt, um den Sarg des vor 2 Wochen verstorbenen thailändischen Königs Bhumibol zu sehen. Ab heute ist der Leichnam des Königs im Großen Palast aufgebahrt. Viele Besucher übernachteten vor dem Palast, um zu den Ersten zu gehören. Die Behörden rechnen mit Hunderttausenden von Trauernden aus ganz Thailand. Pro Tag sollen 10.000 eingelassen werden. Das Gütertransportunternehmen SBB Cargo will bis 2020 rund 230 Stellen abbauen, in der Zentrale in Olten, aber auch bei den Lokomotivführern. Das sagt der Chef von SBB Cargo, Nicolas Perrin, in einem Interview mit der Basler Zeitung. Einer der Gründe sei der gestern angekündigte Taktfahrplan im Güterverkehr. Weil die Transporte anders verteilt werden, könne SBB Cargo mit weniger Lokführern planen. Entlassungen soll es aber keine geben. Auf der Autobahn A2 bei Stans hat die Polizei in der Nacht einen Lieferwagen mit dutzenden Kindervelos auf dem Dach gestoppt. Der Wagen sei vollgestopft gewesen und die Velos hätten seitlich über das Dach hinausgeragt, teilt die Nidwaldner Kantonspolizei mit. Die Kontrolle zeigte, auf dem Dach befanden sich knapp 500 Kilogramm Sperrgut, erlaubt gewesen wären nur 50 Kilo. Andere Autofahrer hatten die Polizei alarmiert. Der Fahrer musste einen Teil der Last abladen und wurde angezeigt. Das Wetter. Der Nebel über dem Flachland löst sich heute nur teilweise auf, sonst scheint die Sonne. Morgen hat der Hochnebel eine Obergrenze von etwa 1200 Metern. In den Alpen und im Süden gibt es viel Sonnenschein. Das Ganze bei knapp 10 Grad im Nebel und 12 bis 17 Grad an der Sonne.
Mittag.
Die Post steht in diesen Tagen nicht im sympathischsten Licht ab. Sie hat bekannt gegeben, sie wolle in den nächsten 4 Jahren bis zu 600 Poststellen schließen. 1200 Mitarbeitende sind betroffen. Wer von ihnen die Stelle verliert, das ist noch unklar. In der Samstagsrundschau von Radio SRF stellt sich Postchefin Susanne Ruf der Kritik. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Der Umbau bei den Postdienstleistungen sei dringend nötig, bekräftigt Postchefin Susanne Ruf. Man müsse sich den veränderten Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden anpassen.
Und wir werden uns ganz konsequent an dem, was die Kunden von uns brauchen, ausrichten.
Weil die Umsätze am Schalter zurückgehen, will die Post ihre Dienste vermehrt elektronisch anbieten. Außerdem soll es mehr Postagenturen in kleinen Unternehmen, Verkaufsgeschäften und auch in Hotels geben. Die Reduktion des klassischen Poststellennetzes will Ruoff, so gut es geht, ohne Entlassungen über die Bühne bringen, unter anderem im Rahmen der normalen Personalfluktuation und weil von den betroffenen Mitarbeitenden viele in den nächsten Jahren in Pension gehen. Das kündigte die Postchefin bereits am Mittwoch bei der Präsentation ihrer Pläne an. Ein anderes Reizthema ist, dass die Post versuchsweise unleserliche Briefadressen in Vietnam kontrollieren lässt, statt in der Schweiz. Angesprochen darauf, sagt Ruf.
Fakt ist, es wird kein aller einziger Arbeitsplatz in der Schweiz ausgelagert. Das ist mal Fakt 1.
Die Post verschiebe für diese Arbeit keine Stellen ins Ausland, sondern es handle sich um ein Zusatzangebot im Rahmen eines Pilotprojekts.
Ein Test, ein Pilot, über den entscheiden wir dann, aber es ist nicht ein einziger Arbeitsplatz, ich wiederhole das, nicht ein einziger Arbeitsplatz ist da in der Schweiz in Gefahr. Punkt.
Und Ruoff betont, durch die verschiedenen Neuerungen sei die Grundversorgung der Schweiz mit Postdienstleistungen keineswegs in Gefahr.
Danke, Jan Baumann. Die Samstagsrundschau von Radio SRF mit Susanne Ruoff. Diesmal gibt es in voller Länge zum Nachhören, demnächst auf srf.ch/news.
Info 3 Mittag.
Du hast den Stecker, wir haben die Dose. Das ist ein Werbeslogan, aber nicht etwa für einen Elektriker, sondern für eine Erotikmesse. Ja, wann geht Werbung zu weit? Wann ist sie anstößig, unanständig oder schlicht falsch? Darüber entscheidet seit 50 Jahren die Lauterkeitskommission. Sie feiert ihren runden Geburtstag mit einer Ausstellung und zieht Bilanz. Salvador Atasoy.
Von Weitem sieht es aus wie eine hügelige Landschaft. Wer genauer hinsieht, der merkt, es ist ein Frauenkörper, nackt, in sinnlicher Pose. Ein Matratzenhersteller wirbt für Schlafen, das wie eine wunderbare Reise sein könne. Eine etwas einseitige Reise, wie der Werber Philipp Skrabal, Vizepräsident des Art Director Clubs Schweiz, findet.
Diese Reise ist hier etwas einseitig interpretiert. Das ist eher eine erotische Reise, auf die man da anspielt. In meiner Wahrnehmung hat das weniger mit Schlafen, sondern mit Wachsein zu tun. Also es ist schon etwas konstruiert, der Zusammenhang.
Oder jene Werbung eines Fitnessstudios, das einen sehr übergewichtigen älteren Herrn im Tütü zeigt, der Slogan dazu: zu fett fürs Ballett.
Jede Marke, jeder Absender muss sich selber überlegen, wie weit er Menschen brüskieren will. Man kann sich jetzt streiten, ob jemand, der Übergewicht hat, als fett zu bezeichnen ist, nur weil sich's auf Ballett reimt,
sagt der Werber Philipp Skrabal. Die Lauterkeitskommission, die von einer Stiftung finanziert wird, kann solche Werbung nicht verbieten, nur Empfehlungen aussprechen, Empfehlungen aber, die von der Branche umgesetzt würden, wie die Präsidentin der Lauterkeitskommission, CVP-Nationalrätin Christine Büja-Marbach, sagt.
Wenn wir einer Beschwerde Recht geben, dann wird das akzeptiert. Man glaubt uns, weil eben auch die Mitglieder der Kommission sehr kompetente Leute sind.
Aktiv werden kann die Lauterkeitskommission aber erst dann, wenn sich jemand über eine Werbung beschwert. Etwa 80 solcher Beschwerden gibt es im Schnitt pro Jahr, Tendenz abnehmend, und das ist ein Problem. Denn ohne Auftrag sind der Kommission die Hände gebunden, anstößige Werbung gebe es aber genug. Denn seit es das Internet gibt, hat sich die Werbefläche vervielfacht. In den vergangenen 5 Jahren ist die Zahl der Beschwerden jedoch um gut 20% gesunken.
Wir haben viel weniger Beschwerden, was Werbung im Internet betrifft. Ich denke, es ist eine Tradition der Plakate, die man eben visuell vor sich hat, und deshalb sehr wahrscheinlich auch die Beschwerden, die eher in diese Richtung gehen,
sagt die Präsidentin der Lauterkeitskommission Christine Büja-Marbach. Das Traditionelle, das jetzt gefeiert wird, ist also Vermächtnis und Hypothek zugleich. Das zeigt auch die Retrospektive in Zürich, denn gezeigt werden ausschließlich Plakate.
Diese Plakatausstellung in der ADC-Galerie in Zürich, die dauert noch bis Mitte November. Das Info 3 hingegen ist schon fertig, denn wir berichten kompakt und ohne Firlefanz. Das nächste Mal dann um 17 Uhr. Heute am Drücker Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.